Hallo, servus, liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem nächsten Legal Tech Talk mit der österreichischen Notariatskammer. Heute zum Thema Legal Tech Barometer. Wir haben ganz frische Ergebnisse und drei super spannende Speakerinnen und Speaker. Wir werden die Ergebnisse einmal natürlich kommentieren, analysieren und dann ein bisschen in die Zukunft blicken und uns überlegen, was das für die Zukunft bedeutet. Ich darf zuerst die Sophie Martinez, Gründerin und Managing Partnerin von Future Law bei mir begrüßen. Sophie, herzlich willkommen.
Willkommen für dich.
Manfred Gutmann, CEO von NTB Solutions. Manfred, servus.
Hallo Dian, servus.
Und last but not least, Andreas Balog. Zwei Rollen heute, vor allem heute. Vorstand und Gründer der Vereinigung österreichischer Unternehmensjuristen und Juristinnen. Herzlich willkommen.
Dankeschön, dass ich heute da sein darf.
Und jetzt begrüße ich dich noch in einer zweiten Rolle quasi. Also bist auch Geschäftsleiter beim Samariterbund und dort natürlich auch gesamtverantwortlich für diese. Vielleicht spielen dort auch die Legal Techs eine Rolle, aber heute haben wir dich in der ersten Rolle stärker bei uns.
Jawohl, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Lasst uns jetzt mal zuerst die Erkenntnisse aus dem Legal Tech Barometer für Rechtsabteilungen insbesondere kommentieren und dann analysieren. Sophie, magst du beginnen? Was kommt da im Wesentlichen raus?
Also ich habe einmal vier Punkte da mitgebracht. Also Nummer eins ist, bei dem Legal Tech Barometer befragen wir ja immer Anwälte, Juristen, Juristinnen in Rechtsabteilungen der öffentlichen Hand zu den Tendenzen, was sie nutzen einerseits schon an digitalen Tools, was werden sie zukünftig nutzen, was sind die Themen.
Ja.
Das tun wir im Legal Tech Barometer. Und da ist doch recht interessant, dass immerhin 80% einer sehr traditionellen Branche, muss man auch sagen, dass sie glauben, dass Kanzleien, die innovative und digitale Tools nutzen, einen Mehrwert bringen. Mhm. Also das ist schon mal erstaunlich.
Das heißt, 80% erkennen einen Mehrwert in den Legal Tech Tools.
Ja, und sagen, es gibt einen besseren Service an die Mandanten, wenn man es ganz leider
sieht. Ist das eine Verbesserung zu Vorjahren?
Wir haben das letztes Jahr, in den letzten Jahren nicht so genau abgefragt, sondern wir haben gesagt, wollt ihr gerne das Kanzleien was anbieten? Haben sie gesagt, ja, aber wir sehen da einen extremen Sprung in diesem Jahr.
Super.
Zweitens sagen die 75% der Rechtsabteilungen, also das sind Juristen und Juristinnen, die in Unternehmen arbeiten, die sagen auch, dass es ihnen besonders wichtig ist, dass eine Anwaltskanzlei digital arbeitet und Legal Tech Tools einsetzt. Und das ist dann nochmal erstaunlich, finde ich, dass einer der dritte Punkt dazu ist. Und davon sagen auch 55%, dass sie bereit wären, eine Kanzlei zu wechseln, wenn die nichts mehr anbietet an digitalen Tools oder auch zukünftig nichts anbietet. Mhm. Da denke ich mir, puh, das ist schon nochmal eine Aussage. Das heißt, der Markt wünscht sich das.
Ja. Es wird plötzlich zu einem Wettbewerbsfaktor in Wahrheit, ne?
Genau. Und 70% der Befragten, halt, das sind auch Juristen, Juristinnen, Kanzleien und in Rechtsabteilungen, sagen, ja, sie wollen in den nächsten drei Jahren jedenfalls das Potenzial von der Digitalisierung heben, weil es einfach so große Themen gibt. Also das Thema ist einerseits Entlastungssekretariat und Assistenzen. Gibt sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch nicht mehr, die dauerhaft bleiben, die das können? Oder gibt es einige Punkte, die dann aufzählen? Also das sind so die großen Erkenntnisse.
Das heißt, 70% wollen in den nächsten drei Jahren im Legal-Tech-Bereich etwas umsetzen. Mhm. Na boom, dieser Wert ist besser als in der Vergangenheit.
Der Wert ist extrem viel besser. Also ich denke, es hat was insgesamt damit zu tun, dass wir 2023 sind. Digitalisierung, Generative AI, all diese Themen. Und da haben wir auch ein Momentum. Aber ich glaube auch, so wie wir heute am Tisch sitzen, es wird auch daran gearbeitet und die Digitalisierung geht halt nicht spurlos auch an dieser Branche vorbei.
Ja, Manfred, wir haben uns schon oft unterhalten mit dir und Digitalisierung gibt es ja nicht seit heute. Du predigst das ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und trotzdem stimmen diese Werte jetzt vielleicht wirklich zuversichtlicher als die letzten Jahre, wo wir auch gesagt haben, naja, das gibt es ja schon und man sollte es schon wissen und die Werte aber nicht so hoch waren. Also wie interpretierst du das?
Ja, das stimmt nicht nur zuversichtlich, das ist auch ein definierter Auftrag, weiterhin diesen Weg voranzuschreiten, die entsprechenden Tools und Werkzeuge für uns im österreichischen Notariat bereitzustellen. Weil wir merken jetzt im Wettbewerbsvorteil, wenn man das anbieten kann, es wird aktiv nachgefragt und das bringt auch die entsprechenden Erleichterungen in den eigenen Kanzleien, in den eigenen Notariaten, aber natürlich auch beim Gegenüber in der Zusammenarbeit mit sich. Ja.
Also 75% sagen der Rechtsabteilungen, ich will, dass meine Kanzlei, ob das da eine Rechtsanwaltskanzlei oder eine Notariatkanzlei ist, digital arbeitet oder Tools verwendet, finde ich beachtlich. Und 55 sagt, ich würde sogar wechseln, wenn das nicht der Fall ist. Also wie interpretierst du diese Zahl?
Ja, es geht nach vorne. Ja. Wir müssen dranbleiben. Wir brauchen die entsprechenden Tools, weil es wird nachgefragt. Ja. Ganz klar ein Auftrag.
Wie ist das, Andreas, aus deiner Brille? Du vertrittst ja sozusagen die Unternehmensjuristinnen und Juristen. Wie schätzt du dort die Sensibilisierung, Awareness für Legal Tech-Themen, entsprechen diese Zahlen auch deiner Gesprächspraxis mit Kolleginnen und Kollegen?
Ja, durchaus. Also Digitalisierung ist ja auch in den Rechtsabteilungen schon länger angekommen und es ist ja vor allem dort, wo ich dann wiederholende Aufgaben habe. Also wir haben jetzt in dem Legal Tech Barometer auch abgefragt, wie viel Teil der Arbeitszeit wiederholende, repetitive Aufgaben sind. Und ein Drittel der Juristinnen und Juristinnen sagt, dass ein Drittel ihrer Zeit rein aus wiederholenden Aufgaben besteht. Mhm. Und ich glaube, das zeigt uns ja schon auch das Potenzial, was man da hat, weil in Wahrheit, also dieses Legal Tech Tool soll ja auch einen Nutzen stiften. Es erspart uns entweder Zeit, es ist effektiv, es ist sicherer, es muss halt einen Mehrwert bieten. Und wenn man halt die Prozentzahlen sieht, dann gibt es sicher Potenzial zu heben. Ich glaube nicht das ganze Drittel, weil diese Umfrage sagt uns auch, dass 56% aller Juristinnen und Juristen, also Rechtsanwälte, Notare, Unternehmen durch die Bank, die größte Herausforderung sehen, Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Mhm. Also ich sehe da schon noch ein Spannungsfeld. Ich denke mal, dass sämtliche wiederholenden Aufgaben zu 100% auszulagern, ist utopisch, aber es zeigt ein großes Potenzial, was da ist. Da gibt es sicher einiges zu heben mit Bedacht, nämlich auch eingedenk dessen, dass die künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zumindest ein kleines Maß an wiederholenden Aufgaben schon noch brauchen werden, weil Kreativität entsteht nur dadurch, dass sie dem Hirn noch die notwendige Zeit lassen. Zum Reflektieren. Genau, ja, es ist so.
Das ist spannend. Wir hatten ja einen Roundtable in unserer Serie Legal Tech Talks, wo wir uns explizit mit dem Thema beschäftigt haben. Welche Rolle spielen auch die Legal Tech Tools für die Attraktivität einer Rechtsabteilung als Employer? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine andere Perspektive, die noch da reinkommt.
Ja? Das ist noch eine andere Perspektive, die mit reinkommt, ja, und die wir auch auf jeden Fall aufgreifen, ja, schon aufgegriffen haben.
Wie siehst du das? Also siehst du auch selber, hast du auch selber das Gefühl, dass es nicht der Weisheit letzter Schluss ist, alles nur zu digitalisieren, sondern dass dieser Faktor Mensch ganz entscheidend sein wird?
Klingt ein Stück weit nach einer Fangfrage. Ja. Es ist das richtige Medium an, für sich für die Digitalisierung zu 100% einzustehen, aber der Faktor Mensch darf aus der Gleichung nie rausgenommen werden. Ja? Es geht schlussendlich um Menschen, die sich in einem Beruf wohlfühlen müssen, und Digitalisierung ist Stand heute schon, wie das in der Zukunft noch viel mehr, ein wertvolles Werkzeug, das den Arbeitsalltag erleichtern wird, die Qualität steigern wird. Andreas hat das auch schon gesagt, ein paar weitere Punkte angeführt. Das gilt alles aufzugreifen. Mensch werden wir aus meiner Sicht nicht rauslassen wollen und wir dürfen ihn auch nicht rauslassen. In allen Betrachtungen, ob das Prozesse sind, Abläufe sind, wie sehr wir den Menschen mit der Digitalisierung fordern. Stand heute passiert das halt sehr oft, dass wir mit neuen Tools und Werkzeugen zuerst einmal die Menschen überlasten, überfordern und es dauert ein ganz schönes Stück, bis der Mensch soweit ist, diese neuen Werkzeuge zuzulassen, mitzunehmen und doch entsprechend bewusst damit umgehen kann.
Das war jetzt ein ganz großartiges Statement. Ich würde das noch einmal, da wirklich, ich würde das vielleicht, habe in anderen Kontextsituationen das auch ähnlich irgendwie gesagt, durch die Legal Techs oder durch diese technologischen Möglichkeiten wird der Mensch noch mehr zum Mensch in Wahrheit, ne? Weil das nimmt ihm vielleicht gewisse Admin-Sachen weg, schafft Räume zum Nachdenken und enabled ihn, vielleicht bessere Entscheidungen zu treffen und dort die Stärken sozusagen zu katalysieren, wo sie wirklich vorhanden sind.
Die Frage ist, warum gehen die Leute auch zum Notar, zum Anwalt, in die Rechtsabteilung? Worum geht es denn? Es geht ja um Risikomanagement. Es geht darum, echte Probleme zu haben. Niemand geht zum Spaß und holt sich eine rechtliche Meinung ein, egal in welchem Bereich. Und das ist halt wirklich essentiell, glaube ich, in allen Betrachtungen. Nicht nur von außen, aber auch in der Branche selber. Also diese Angst, dass wir da überfordert werden können oder der Mensch ersetzt wird, das ist eigentlich in keinem Bereich, ja, ich jetzt abschätzbar. Man muss auch sagen, auch die Regulatorik wird das nicht zulassen. Also es ist einfach gewollt, dass der Mensch Entscheidungen trifft. Das heißt allerdings nicht, wie wir wissen, dass Menschen immer die richtige Entscheidung treffen. Auch hungrige Richter und Richterinnen treffen andere Entscheidungen als nicht hungrige Richter und Richterinnen. Also manchmal ist es vielleicht besser, dass die Maschine eine Entscheidung trifft. Aber es geht ja darum, die Dinge nachvollziehbar zu machen. Weil das Bedürfnis, wenn ich eine schwierige Situation habe, ist, dass ich eine Lösung brauche. Und ich brauche jemanden, der mir zuhört und dies und das. Jetzt könnte man natürlich ganz kategorisch sagen, naja, besser eine Maschine hört einem zu als niemand. Könnte auch sein für kleine Fälle. Ja? Aber die Realität ist ja, dass wir gerade im Corporate-Bereich ganz viel komplexe Themen haben. Ja? Und die Komplexität nimmt ja zu, inhaltlich. Und deshalb muss man schauen, dass man viele Dinge einfach dann streamlined.
Ja. Spannend finde ich auch, der Mensch kann fokussiert sich mit einzelnen Themen besonders gut auseinandersetzen, aber wir leben mittlerweile in so einer breiten Gesellschaft, so einer breiten Datenflut, das muss mal erfasst werden. Und da kommen wir ohne entsprechenden Digitalisierungstools kaum noch aus. Also die Digitalisierung bietet uns die Möglichkeit, eine ganz breite Informationsbasis zu konsumieren, aufzubereiten und dann für eine durch Menschen veranlasste Entscheidungsfindung beizutragen. einzuziehen. Und damit bin ich überzeugt, dass die Entscheidungen, die wir zukünftig treffen, deutlich besser, weil sie auf einer größeren Datenbasis von Tieren liegen werden.
Ja, und du hast noch in einem Nebensatz einen Begriff verwendet, den würde ich gerne auch noch einmal auf den Tisch legen, streamlinen oder sagen wir standardisieren. Ja?
Ja.
Das ist ja in dem Bereich auch nicht unwesentlich. Und welche Rolle wird hier die Technologie spielen? Brauchen wir diese Standardisierung auch im Legal-Bereich?
Oh, da denke ich, da werden wir eben, und das sind, da komme ich jetzt zurück auf diese wiederholenden Aufgaben, da haben wir ja eindeutig ein Potenzial. Und das, und wir sitzen ja auch am anderen Ende des Legitech-Barometers, haben wir dann auch noch abgefragt, was konkret könnte denn die Rechtsabteilung, den Rechtsabteilungen helfen? Und da kommen auch ganz klar eigentlich Tätigkeiten, wo ich sage, ja, es kostet nun mal viel Zeit, viel Geld und CO2-Abdruck auch noch. Also vor allem spannend. Elektronische Signatur, Beglaubigungen, Treuhand, Kaufverträge sind eh die Dinge, die auf der Hand liegen. Also so gesehen, glaube ich, gibt uns diese Umfrage ein ganz gutes Bild dessen, wohin die Reise geht und wo die Needs auf sich.
Und bei diesen, ja, meine,
Entschuldigung, aber die anderen, aber dass ich darauf anspringe, ich glaube, für die drei Punkte, die du genannt hast, ja, das ist im Notariat unser Thema an und für sich. Es ist schön, dass wir das feststellen, dass das benötigt wird. Interessanterweise gibt es das schon seit 2-3 Jahren, dass man diese Lösungen alle bedienen kann. Wir sind aber als Gesellschaft noch nicht so weit. Wir wissen das gar nicht. Wir sind noch nicht in der Lage, mit den ganzen Tools umzugehen. Und deswegen treten wir gar nicht mit dem Selbstverständnis an die anderen Unternehmen heran und sagen, ich mag das von dir haben. Es freut mich, dass wir jetzt bei dem Legal Tech Barometer mitbekommen haben, dass es die Begehrlichkeit gibt. Wir wollen digital arbeiten. Jedoch endet diese Begehrlichkeit an der eigenen Unternehmensgrenze, wird nicht nach außen kommuniziert. Oder wir haben eine Ohnmacht, dass wir gar nicht wissen, wohin mit unseren Wünschen. Ja? Aber wichtig ist, glaube ich, dass man allgemein über die Themen spricht, so wie das Legal Tech Barometer, das entsprechend ventiliert wird und auch mitgegeben wird, was können wir denn schon alles. Ja? Und standardisieren ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil nur so können wir dann möglichst der Gesellschaft eine uniforme, auf einem uniformen Standard basierende Lösungen bereitstellen.
Ja. Ja, man muss auch sagen, in Wirklichkeit, also wir wissen halt jetzt auch, hat nichts mit der Studie zu tun, sondern dass zwei Leute jetzt aus dem Arbeitsmarkt rausgehen und nur eine Person nachkommt.
Ja, demografisch, ja.
Genau, demografisch, da brauchen wir jetzt gar nichts reden. Und jetzt können wir uns da herumfretten und sagen, nein, das gefährdet mich und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen uns wirklich damit auseinandersetzen, welche Standardarbeit können wir auch wirklich rausbringen. Wir wissen zum Beispiel, im Versicherungsrecht wissen wir, dass ein Versicherungsjurist oder Juristin verbringt durchschnittlich 30 Minuten mit einem Fall. Davon sind 26 Minuten durchschnittlich. Ja, nur aufbereitend, also Systeme abfragen, hat eine Deckung, ist die Poliz da und so weiter. Also gibt es ganz viele Punkte, die er zuerst machen muss. Und dann verbringt er oder sie durchschnittlich 4 Minuten für eine juristische Evaluierung. Und dann muss man jetzt einfach sagen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, finde ich das gut, finde ich das schlecht, ist diese Kapazität einfach auch gut und dieses Gehirn und dieses Wissen gut eingesetzt mit quasi 26 Minuten Systeme checken.
Ja.
Und das ist halt die Standardisierung, weil das wird ja oft immer alles so abstrakt genannt. Natürlich, wenn es mein Job ist, dass ich hauptsächlich Sachen checke, dann wird das vielleicht für mich nicht so gut sein, aber die Jobs gibt es ja eigentlich sonst auch nicht mehr.
Mhm.
Ja. Im Gegenteil. Zwei raus, einer rein.
Ja, das haben wir eh. Da ist wieder die Technologie attraktiv, weil dann sozusagen die Menschen wieder lieber diese Berufe ausmachen, damit sie nicht 26 Minuten Systeme bedienen müssen, sondern kreativ arbeiten müssen können.
Ja.
Ne? Weiter. Wenn wir sagen, die Lage ist so und man will, man erkennt den Mehrwert, man erwartet sich das von den Kanzleien, mit denen man arbeitet, man ist sogar wechselwillig, passiert das dann schon? Oder ist das alles noch sozusagen eher auf der Wunschebene? Oder werden Dinge wirklich schon umgesetzt?
Diese Wechselwilligkeit haben wir schon mal wahrgenommen. Ja? Das heißt, wenn ich von einem Dienstleister, wo ich noch relativ frei bin, ich suche mir einen aus und wenn der das nicht machen kann, so wie ich möchte, dann gehe ich zum Nächsten. Ja, also das haben wir schon festgestellt, das gibt es tatsächlich noch. Wir sind Menschen, haben wir gerade vorhin gehört. Das heißt, die Bereitschaft tatsächlich zu wechseln, hängt sehr stark von den persönlichen Beziehungen ab. Wenn die lose ist, passiert das relativ rasch und dann geht es darum, wo ist der Service, wo ist die Digitalisierung so, wie sie haben möchte. Das passiert.
Das ist ein sehr spannendes Statement. Ich habe die Frage vielleicht falsch formuliert, aber auch das ist super interessant zu wissen. Ich meinte generell auch, um Legal Tech Tools einzusetzen. Ja. Wird das schon wirklich gemacht? Weil anscheinend ist die Wunschliste und Awareness ordentlich da. Aber passiert es? Also, oder anders, banal gefragt, sind die Aufträge dafür, die Projekte, die umgesetzt werden?
Ne? Darf ich gerne sprechen? Als Rückgrat der Digitalisierung im österreichischen Notariat, ja, die Aufträge sind seit Jahren vorhanden. Früher haben sie eine andere Begrifflichkeit gehabt, IT oder nur Computer, unter Anführungszeichen, heute wird das Digitalisierung genannt. Es sind natürlich mehr bei der Digitalisierung. Es geht darum auch, dass die Prozesse von A bis Z idealerweise digital abgewickelt werden. Aber die Bücher sind an und für sich voll mit den entsprechenden Aufträgen, die Digitalisierung bei uns im Notariat voranzubringen.
Super.
Also was wir ganz stark sehen, ist, dass die Fachabteilungen und besonders die Rechtsabteilungen jetzt wirklich ein Bedürfnis haben, weil der Druck einfach immer größer wird. Man muss auch sagen, insgesamt gehen die auch, also auf C-Level quasi, die Vorstände, Geschäftsführerinnen verstehen natürlich auch jetzt, dass sie digitalisieren müssen, großteils. Es sind Compliance-Themen, es sind Fehleranfälligkeitsthemen, Ordnung schaffen. Das heißt ja nicht, dass die Unternehmen Dinge nicht ordentlich machen, sondern wo finden sie Dinge? Also ganz banal. Und vor allem eine große Herausforderung ist halt das E-Mail, das ein Herzstück ist. Und wir lieben alle E-Mail. Ich kriege ein E-Mail, jemand liebt mich. Dopamin geht hoch. Aber, ja genau, oder auch nicht. Ja, aber auch negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Jedenfalls ist es nur so, wir sehen diesen Medienbruch auch ganz stark. So, und jetzt müssen die Unternehmen ja auch probieren, wie gehen sie ganz mit der Digitalisierung um? Und da ist gerade in den Rechtsabteilungen und auch in den Kanzleien, Notare, auch Anwaltskanzleien. Wie können die dann insgesamt in diesen großen digitalen Fluss hineinspielen? Und da muss man sich das einfach überlegen. Und da hat dann auch das Thema Standardisierung wieder was dabei. Wenn ich Standard-Tools habe, die auch einen Markt definieren, die auch viele Leute benutzen, also müssen jetzt keine Monopolisten sein, aber jeder nutzt, dann ist es natürlich auch einfacher, dass man die einfach andockt. Mhm. Ja? Und wenn es das Verständnis gibt. Und wir sehen schon auch, dass dieses Wissen jetzt im Markt immer stärker wird, gerade bei den Rechtsabteilungen. Da haben letztes Jahr noch 43% gesagt, sie kennen den Markt nicht. Jetzt sagen 33% nur noch, sie kennen den Markt nicht. Ich meine auch noch ein Drittel, aber klar. Aber 42% sagen, puh, jetzt sind wir beim organisatorischen Thema. Und was machen wir jetzt? Und das ist halt jetzt die Herausforderung, weil es hat etwas damit zu tun, wie die Rollen neu verteilt werden, wie durch Technologie einsetzen. Und da sind unsere Rechtsabteilungen schon viel dabei und das tut sich auch.
Das ist jetzt vielleicht eher eine Frage, wo liegen die Herausforderungen in einer Rechtsabteilung, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wenn man sagt, okay, verstanden, Legal Tech, muss ich was machen, will ich was machen. Wo liegen dann aber trotzdem in der Umsetzung die Herausforderungen?
Ich fange noch mit der Beantwortung von der letzten an, also und knüpfe dann gerne weiter. Also wir haben zum Beispiel auch in der Pandemie gesehen, dass die elektronische Signatur ein Riesentreiber dann war in der Praxis. Der Vorstand muss unterschreiben, wir brauchen Gesellschafterbeschluss. Und ich rede doch gar nicht von Beglaubigten, sondern von den 100.000 Unterschriften, die es so auf die Schnelle mal kriegen musst. Also da haben wir gemerkt, einen starken Druck und eine starke Entwicklung, auch eine Chance für die Rechtsabteilung innerhalb des Unternehmens, sich auch zu profilieren oder einfach einen Bereich auszufüllen, wo er nicht klar war.
Ein guter Punkt.
Früher war es vielleicht bei der IT angesiedelt, in Wahrheit ist aber Management-Frage, Prozesssteuerung immer noch. Also einen Mehrwert fürs Unternehmen schaffen, das war sicher für einige Rechtsabteilungen auch innerhalb des Unternehmens ein guter Anknüpfungspunkt.
Statusfördernd.
Statusfördernd, genau. Innerhalb des Environments sozusagen. Das Zweite ist sicher, dass ja die Juristin, der Jurist heutzutage um das Thema Digitalisierung ja nicht mehr rumkommt. Und da rede ich jetzt gar nicht nur über Legal Tech, ich weiß, das ist unser Thema heute, der Werkzeugkasten, extrem wichtig. Aber die Juristin, der Jurist im Unternehmen, der muss ja auch die Sachverhalte erfassen, der muss die Geschäftsmodelle verstehen, der muss Rechtsfragen beantworten, die an die Digitalisierung knüpfen, ganz unabhängig von seinem eigenen Werkzeugkoffer. Das ist das eine. Aber in Wahrheit hat er ja auch extrem viel damit zu tun, die Sachverhalte zu verstehen. Also wenn ich dann nachher sage, ich mache ein Foto von uns und poste dann auf LinkedIn im Taxi, dann wäre das vor 15 Jahren noch nicht gegangen. Damals hast du weder die Fotos. Ja, aber das sind halt, wie sich die Zeiten ändern. Und einerseits müssen die Leute die Sachverhalte erfassen und dann die vielen Rechtsfragen daran geknüpft auch noch beantworten können. So gesehen denke ich, und jetzt schließt sich wieder der Kreis, kommt keine Juristin, kein Jurist am Ende des Tages um das Thema an und für sich herum. Mhm.
Noch einmal zurück zu den Herausforderungen. Wo liegen die dann in der operativen Umsetzung?
Das wird wahrscheinlich jetzt beim Unternehmensjuristin. Bei der Unternehmensjurist ist es natürlich eine eher nicht so homogene, eher heterogene Gruppe. Das wird natürlich ganz vom Unternehmen abhängen. Es gibt Unternehmen, wo die Rechtsabteilung ein sehr hohes Standing hat, vielleicht ein hohes Budget, mehrere Zuständigkeiten, vielleicht auch HR dazu, vielleicht hat der Rechtsabteilungsleiter auch eine Prokure in einer Holding oder in einer GmbH. Und dann wird es wiederum sehr Unternehmen geben, die, sage ich mal, sehr vertriebslastig sind, traditionell eher die Rechtsabteilung nicht so das Standing hat, da haben kann. Also es wird ganz vom Unternehmen abhängen. Mhm. Am Endeffekt ist die Frage, wer ist fürs Budget zuständig? Und da ist der Hebel dann.
Kurzer Sidestep, im Samariterbund, treibt ihr das auch voran? Spielen dort die Legal Techs eine Rolle?
Beim Samariterbund treibt uns die Digitalisierung im wahrsten Sinne des Wortes voran. Jetzt aber nicht nur im Rechtsbereich. Okay. Da ist jetzt vor allem das Stichwort Telemedizin, Telecare, vor allem Ausbildungsbereich, Extended Reality, Simulationen. Wann waren wir in Corona? Ein großes Thema. Und da sehen wir vor allem im Moment auch, wie der Klimawandel, die CO2-Neutralität, die Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeitsberichterstattung, wenn wir schon mal bei Daten sind, ja, jetzt ein Riesentreiber werden zu digitalisieren. Also digital vor ambulant, vor stationär sozusagen. Und das betrifft dann ja auch die Rechtsabteilung, auch wenn das kein Legal Tech Tool ist. Aber wir sehen, wie gerade das Klimathema, meines Erachtens zu Recht, ein großer Treiber für die Digitalisierung wird in den nächsten Jahren.
Ihr nickt beide. Wer mag?
Ich würde noch ergänzen, für mich ist ganz wichtig, Digitalisierung ist ja nicht, man geht in den Online-Shop und kauft sich ein Tool und ist die Sache erledigt, sondern entsprechendes Wissen im Unternehmen zu haben, fängt bei organisatorischem Wissen an. Wie sind die Abläufe, wer ist dafür zuständig, wen muss ich bitten, dass Abläufe geändert werden, damit sie der Digitalisierung unterworfen werden können. Klingt das ein bisschen dominant, aber schlussendlich muss sich das angleichen. Und dann gilt es im Unternehmen, wenn ich mir dort vielleicht Effizienz erspare, dass ich Mitarbeiter anderen wichtigeren und interessanteren Tätigkeiten zuführen kann, dann muss ich andere Mitarbeiter im Unternehmen haben, die diese Themen, diese Tools einführen, kommunizieren, schulen und auch die nächsten Updates einspielen vielleicht. Also es ist generell Digitalisierung eine Day-One, Day-Two-Verantwortung, die ich laufend mittragen muss. Ja, und dem gehört Rechnung getragen. Ja.
Cool. Also ich muss gerne zum Budgetthema noch was sagen.
Ja, das wollte ich. Weil beginnen wir vielleicht weil ich glaube, es gab eine Frage auch im Barometer zum Budget, oder?
Ja, es gab auch eine Frage im Budget und da muss ich sagen, es ist immer sehr interessant, wie teilweise manche sehr akkurat darauf antworten und manche sehr weltfremd sind natürlich. Also mit 5.000 Euro kriegt man nichts weiter. Man kriegt aber auch 5.000 Euro keine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für ein Jahr.
Das heißt, man hat gesagt, dass man in etwa 5.000 Euro bereit wäre?
Nein, war schon mehr, aber ich sage nur, wir geben immer sowas an, wo man angeben kann bis 10.000 Euro. Realistisch geben die Leute so um die 50.000 Euro an, das haben sie als Budget. Das ist schon mal toll. Wir wissen aus auch anderen Studien, die sagen, Rechtsabteilungen haben kein Budget und deshalb können sie nicht Legal Techen quasi. Also ja, das ist so. Rechtsabteilungen haben kein Budget. Und auch Anwaltskanzleien und andere Kanzleien haben kein Budget für Legal Tech. Sondern normalerweise hat man ein Budget einmal für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Als Rechtsabteilung hat man ein Budget für externe Kosten wie Kanzleikosten, Beratungskosten, rechtliche Beratungskosten. Und das Legal Tech hat man halt einfach nicht im Budget. Mhm. Wir sehen aber, muss ich sagen, mit allen Rechtsabteilungen, zum Beispiel mit denen wir arbeiten, wenn man versteht, was man braucht, also warum sind wir da, was ist unsere Rolle? Zweitens, was können wir digitalisieren? Und welches Tool können wir uns dazu aussuchen? Wenn man diese Reise sich quasi antut und sich auf diese Reise begibt, da versteht man auf einmal, wofür braucht man ein Budget, was kann was kosten, was brauche ich fürs Tool, was brauche ich für Change Management, also dass alle Leute verstehen. Also ich meine, so Rocket Science ist es auch nicht. Ja? Aber wie viel muss ich selber in meiner Zeit auch für Kommunikation dann aufbringen, wenn ich diese Veränderung haben möchte in der Rechtsabteilung als Führungskraft? Und wenn man da ein schönes Package draus macht, ich kenne keine Rechtsabteilung, mit der wir zusammenarbeiten, die bis jetzt kein Budget bekommen
hat. Okay.
Sondern alle bekommen eins, weil der Vorstand sagt, wow, voll cool, ja, live. Und oft werden sie dann wirklich so, ich glaube, einer von euch sagt, richtige Digitalisierungsvorreiter, weil es sehr konkret sein kann. Ja. Und es gibt auch schon viele Lösungen, so wie du auch meistens sagst, es gibt schon viel da. Es ist nicht so, dass man da jetzt von null anfangen muss.
Ja. Was wäre so heute unerlässlich, wenn ihr sagt, Legal Tech Lösungen, wo es echt ein No-Brainer ist, Status Quo, das zu haben.
Digitale Signatur.
Die digitale Signatur ist ein Klassiker. Ja. Ja. Das ist halt, spart extrem viel Zeit und die ist auf der Hand liegend oft unnötige Zeit. Ne? So eine Hin- und Herfahrerei.
Ja.
Also, die letzten Jahre war die elektronische Signatur sicher ein Dauerbrenner. Das wirst du bestätigen können. Ja.
Und Videokonferenz ist auch ein veritables Tool in den letzten Jahren dazu gekommen, nicht mehr wegzudenken. Nicht jeder freut sich darüber, aber es ist äußerst effizient. Ja? Also im Sinne der Umwelt auch noch und ja, man hat leider keine Pausen mehr, aber es ist eine andere Sache.
Ja. Es sind ja, das ist, glaube ich, noch immer Stand der Dinge, dass alle Notariatshandlungen auch digital gehen, oder?
Ja, fast alle Notariatshandlungen können online abgewickelt werden. Einzige Ausnahme schlussendlich das Unterfertigen von Testamenten. Da dürfen die Klientinnen und Klienten in die Kanzleien bitten. Aber sonst geht alles online, seit geraumer Zeit schon, ja.
Also was man sich auf jeden Fall machen soll, das mal schauen, wie gehe ich mit meinen E-Mails um, ganz konkret. Und schaffe ich es, meine E-Mails zu den Akten oder zu den Anträgen, die ich habe oder Vorgängen, die ich habe, auch dazu gemeinsam abzuspeichern quasi. Wir wissen leider, dass das außer in sehr regulierten Branchen wie Pharma, wo man quasi entlassen wird, wenn man nicht ordentlich ablegt. Da ist das ganz extrem. Aber sonst wissen wir, dass das eigentlich nicht passiert.
Das ist ein Fan, ja.
Na, oder ja, ich meine, in deiner Inbox, in meiner ist es wurscht. Aber wenn ich fallbezogen arbeite und vor allem, gerade in den ganzen Kanzleien, weiß ich ja nicht, was geht in 10 Jahren gut und schlecht. Da hat die 10%, die schlecht gehen, und dann muss ich es finden. Ja? Weil sonst, wenn alles gut ist, johl.
Na, und wurscht ist es insofern nicht, ich habe jetzt gerade die GPLW-Prüfung im Haus. Und da bist du froh, also, da ist viel Arbeit, jetzt alles zu finden, wenn ich es irgendwo... Ne?
War das Patenbuch?
Ja, genau. Und das ist, also, das haben wir jetzt eher, leider haben wir es auch immer nicht alle mit der digitalen Signatur. Und dann wirklich die Prozesse zu definieren und zu sagen, kann ich mein System so aufbauen, dass ich eigentlich meine Prozesse so definiere, ich sage jetzt nicht immer weg vom E-Mail, aber dass ich quasi eigentlich nicht mehr das E-Mail oder Outlook als mein Herzstück nehme. Ich weiß, wir lieben es alle total, aber dass ich in der Früh eigentlich in das System gehe, mir das anschaue und aus dem heraus eigentlich fallbezogen arbeite. Das heißt, wenn ich etwas tue, ich meine mit Dokumentenmanagementsystem, das ist alles nicht mehr Rocket Science, aber wenn ich ein E-Mail rausschicke, geht es automatisch dahin. Plötzlich, das ist mein erster Schritt.
Plötzlich wird Legal Tech echt ein breiter Begriff, muss man sagen.
Ja, wird sogar fast sexy, ja?
Ja, total. Ist voll. Aber das wäre eins so. Und dann kann ich daran knüpfen, Vertragsautomatisierung für gewisse Verträge, die ich sehr häufig mache. Ja? Dann ist die Frage, wo habe ich eine Schnittstelle noch einmal hin? Hole ich mir Kontakte, dass ich nicht alles 5-mal mache? Also zum Beispiel Onboarding von Klienten, KYC-Vorgänge. Also gibt es ganz viel, wo ich mir auch überlegen kann, okay, ich weiß schon, 20% der Mandantschaft wollen diese Dinge nicht. Das sind vielleicht die ganz Alten, die ganz Jungen, die Mittleren, weiß ich nicht, irgendwie. Aber 80% der Fälle lieben das. Sie kriegen einen Link, sagen, ah, da registriere ich mich. Wir sind das ja alle gewohnt. Weißt, ja?
Stimmt.
Und dann habe ich die Daten schon drinnen.
Ja. Und 24x7 vielleicht auch orts- und zeitunabhängig. Ja. Ja, ich mache es, wann ich möchte und nicht, wann der andere für mich gerade Zeit hat. Ja?
Und die Unternehmen, muss man realistisch sagen, haben keine Zeit mehr. Wenn die in so einem Transaktionsflow sind, dann muss das schnell gehen. Wer hat was zu tun? Das kann ich natürlich im Excel auch machen oder am Zettel mir aufschreiben. Aber vielleicht gibt es auch einfach tabellarisch ein Transaktionstool, wo ich sehe, okay, Dejan hat jetzt das zu tun, du hast jetzt das und nach Möglichkeit so, dass sie sich möglichst automatisiert updatet.
Wo findet man das eigentlich alles? Na, wenn ich jetzt sage, Legal Tech, cool, natürlich kann ich zum Anfang gehen, ich kann zu dir gehen. Oder hat man einen Überblick, du hast einen Accelerator, auch wo es Startups gibt mit diesen Lösungen. Also, gibt es da sozusagen, findet man sich in dem Legal Tech-Universum zurecht?
Ich schon. Aber die Frage ist, erkenne ich, dass es einen Mehrwert hat? Und ist eine strategische Frage. Und wenn ich dann sage, so wie ihr sagt, ihr macht das auch schon seit langem, wenn ich sage, es ist ein strategisches Thema, dann brauche ich ein bisschen Zeit dafür. Und das ist eigentlich das größte Problem. Weil wir haben so viel zu tun alle. Ja.
Eine gewisse Marktsortierung muss auf jeden Fall mitkommen. Und am besten holt man sich, wenn man diese Kompetenz im eigenen Unternehmen nicht hat, kann man ja Sophie anrufen. Gibt es viele andere auch noch, die entsprechende Beratungsunternehmen und Einzelpersonen, die das anbieten. Ja, also
ja, wir haben mit der VUJ zum Beispiel einen Fachkreis. Gemeinsam machen wir das mit Stefan Stockinger von der OMV, der für die VUJ, das machen sie seit 6 Jahren jetzt, regelmäßig. Ja, ja
oder 4-mal im Jahr.
Ja, 4-mal, 5-mal im Jahr. Da haben wir jetzt auch zum Beispiel einen Fragebogen entwickelt, wo man eine Kanzlei fragen kann, ob sie auch schon diese Kriterien, die man gerne haben möchte, erfüllen. Und da kann man kann sich, wenn es einen interessiert, viel Wissen holen. Mhm. Ja, man braucht auch nicht alles übertreiben. Am besten ist, man fängt einfach an.
Ja, das stimmt. Ja. Und wir haben auch heute, ich glaube eher von dir, eine Map veröffentlicht, wo es auch eine Übersicht gibt.
Ja, die KI Legal Tech Map. Also wir haben gerade eine Legal Tech Map Österreich, Legal Tech Map Deutschland und jetzt ist die KI Map Legal Tech rausgekommen, wo wir gesagt haben, wo wird denn KI jetzt überall eingesetzt und die ist heute gelauncht worden.
Ein guter Startpunkt jedenfalls, sich mit der Realisierung mal auseinanderzusetzen und eins ist klar, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit der Materie zu beschäftigen, ja, weil der Mehrwert, der Nutzen liegt quasi auf der Hand, muss eingesammelt werden, auch wenn nicht jedes Projekt vielleicht erfolgreich umgesetzt wird, aber viele werden zum Ziel führen. Ja.
Es lohnt sich, Manfred, ist total wichtig und deswegen machen wir seit einigen Jahren mit euch diese Serie und ich glaube, nach dem heutigen Gespräch und nach den Ergebnissen der Studie kann man sogar sagen, es lohnt sich und es ist aber auch unerlässlich, weil es wird zu einem ordentlichen Wettbewerbsfaktor am Markt, das heißt, let's do it. Ne?
Ja, einfach machen. Ja.
Einfach machen. Ja. Und selber rauskriegen, wo auf den meisten Mehrwert. Schulungen zum Beispiel, DSGVO-Schulungen. Wenn ich mehrere tausend Leute aus einem funktionierenden Pflegegesundheitsapparat rausnehme für Schulungen in einem Lehrsaal oder wenn das online geht, da ist es auch ein Riesenkostenfaktor. Und ich habe es nachher dokumentiert.
Aber tatsächlich faszinierend, was alles eigentlich unter Legal Tech zu subsumieren ist. Ja, das ist nicht nur Vertragsmanagement und Co., sondern das wird plötzlich breit, Compliance, rechtliche Voraussetzungen, Governance, alles eigentlich, was super digitalisiert werden.
Ja, ein wertvoller Dienst für die Gesellschaft und somit auch für die Unternehmen. Ja.
Super Schlusswort. Danke für diese Diskussion. Bleibt dran bei den Daten. Es interessiert mich total, was sich da nächstes Jahr verändern wird. Hoffentlich sind wir dann nicht bei 33%. Ich kenne mich aus, aber bei 23. Oder vielleicht, ich sehe, Sprung da noch einmal drin. Aber ihr tut da ganz eine wichtige Arbeit, damit Digitalisierung in dem Bereich voranschreitet. Danke dafür und danke für diese gemeinsame Serie und die Diskussion.
Dankeschön, Dion.
Danke.
Danke für die Einladung.
Danke euch fürs Dabeisein bei unserem nächsten Legal Tech Talk. Sehr spannend. Heute haben wir die Ergebnisse des Legal Tech Barometers kommentiert. Ich hoffe, es war auch für euch was dabei. Wenn ihr euch da interessiert und die nächsten Schritte machen wollt, da sind die Expertinnen und Experten am Tisch. Gemeinsam können wir das schaffen. Es ist auch da eine Kollaboration. Deswegen danke fürs Dabeisein und tschüss.